Ich bringe ganz liebe Grüße mit von Bad Gandersheim, von der Bibelschule. Das sagt unsere Leitung immer, wenn ihr irgendwo hingeht in die Gemeinde, dann nehmt bitte Grüße mit. Und ja, ich bin also 22 Jahre da. Ich heiße Christa und Christa Egli, aber Gott hat erst 1992 mir Israel aufs Herz gegeben. Ich hatte nie eine Idee an Israel. Eigentlich wollte ich in die Mission, weil ich mich in Indien, Bangladesch damals bekehrt habe, wollte ich da wieder hin. Und Gottes Pläne sind einfach manchmal ein bisschen anders. Fängt auch mit I an, ist nicht Indien, aber es war Israel. Und 1992 war ich das erste Mal im Land gewesen mit einer Mitarbeiterin. Und da hat der Herr wirklich mein Herz bewegt und hat mich dann gelehrt und in der Bibel studiert und immer weitergebracht, Kontakte. Und so ist das gewachsen. Ich unterrichte im ersten und im zweiten Schuljahr bei uns an der Schule. Und seit 1995 mache ich jedes Jahr eine Israel-Gebets- und Lobpreisreise in das Land. Nicht um Touristen oder Pilger zu sein, sondern um das Volk zu segnen. Und wir erleben jedes Jahr großartige Sachen. Ich habe auch noch nachher ein kleines Zeugnis, was wir in diesem Jahr erlebt haben. Warum Israel? Das ist so diese grundsätzliche Frage, was auch immer wieder Gäste fragen, auch Schüler fragen. Die meisten Schüler sagen, haben wir noch nie so gehört, eine Lehre darüber. Was hat es eigentlich zu bedeuten? Warum soll man für Israel oder sollen wir für Israel beten? Warum sagt Gott, betet für den Frieden Jerusalems, dass es euch gut geht und ihr Frieden habt? Was hat der Friede Jerusalems zu tun? Bedeutet es nur, dass kein militärischer Aufstand ist? Bedeutet es viel mehr? Was meint Gott? Wie sind wir als Gläubige aus den Nationen eingebunden in dieses Volk? Und das muss man einfach von der Bibel her aufrollen. Was ist denn überhaupt Israel? Bevor ich da weitergehe, möchte ich einfach sagen, heute ist ein ganz wichtiger Tag. Weiß das jemand, was gestern war? Der 14. Mai. Gründung des Staates Israel 1948. Des modernen Staates Israel. Die Geschichte ist sehr verwirrend, wenn man sich damit mal wirklich auseinandersetzt. Aber die Tatsache ist, dieses Volk der Juden war seit 70 nach Christus, beziehungsweise 135 nach Christus, zerstreut unter alle Nationen. Bis am Anfang des 19. Jahrhunderts. Da sind die ersten zurückgekommen. Anfang des 19. Jahrhunderts. 1900, in den ersten Jahren, sind die ersten zurückgekommen. Anfang des 20. Okay, gerade um die 1800 noch was, bis dann um die Jahrhundertwende. Was war in diesem Land vorher? Seit 1917 hat England ein Mandat gekriegt über diesen Bereich, was damals Palästina hieß. So Israel, wie wir das heute kennen, hieß damals Palästina. Von Hadrian, dem römischen Kaiser Hadrian, der 135 nach Christus diesem Land Israel, Judäa, Galiläa, Samaria den Namen Philistäa gegeben hat, nach den Feinden, nach den Erzfeinden der Juden, den Philistern. Und er hat damals diesen Begriff eingeführt, Philistäa, Palästina, um für ewig das Gedenken an die Juden auf diesem Stück Erde auszulöschen. Er war ein großer Judenhasser. So, da kommt dieser Name her. Das ist keine Neugründung jetzt. Damals war ganz Israel Palästina und alle Juden, die da drin gelebt haben, waren Palästinenser. Die hatten einen palästinensischen Pass. alle Juden. Die Jerusalem Post, die Tageszeitung, hieß damals Palestine Post, war jüdisch. Ja, das ganze Politikum ging los dann durch Arafat. Aber ich will da nicht so sehr einsteigen. Auf jeden Fall, das Wort Gottes hier sagt nirgendwo Palästina. Wenn Gott von diesem Land spricht, sagt er mein Land und er sagt Israel und er spricht von den Bergen Israels, das ist Samaria, das soll dieses Palästina werden. Er spricht von Judäa, von Samaria, von Galiläa, von dem Land Kanaan, was er seinem Volk gegeben hat, aber nie Palästina. So Gott sagt Israel. Also können wir auch Israel sagen, ganz einfach. Dann war 14. Mai 1948. Die Engländer haben das Land verlassen und in dieser Nacht haben Ben-Gurion, der erste Ministerpräsident, und wenige Leute haben damals den neuen Staat Israel mit dem Namen Israel ausgerufen. Am selben Tag, paar Stunden später, sind Armeen von den umliegenden Ländern eingedrungen, um die Juden zu zerstören. Aus Ägypten, Irak, Jordanien, Libanon, Saudi-Arabien und Syrien. Ganze Armeen, die sich aufgemacht haben. Damals haben die arabischen Nationen, diese Nationen gesagt, alle Araber, die in diesem Land wohnen, sollen für kurze Zeit mal rausgehen, weil wir nicht wissen, ob unsere Raketen, ob unsere Geschosse nicht auch Araber treffen. Aber wir werden mit den Juden, mit den paar, das waren nämlich damals nur 806.000 Juden in dem Land, wir werden mit denen gleich fertig und dann könnt ihr alle zurückkommen. Niemand hat damit gerechnet, dass Israel nach einem Dreivierteljahr diesen Krieg gegen eine Übermacht von Feinden gewonnen hat. Und davon wird jetzt heute immer noch gesprochen, die palästinensischen Flüchtlinge, die inzwischen zu Millionen und Millionen und Millionen geworden sind, in Anführungsstrichen, dass die zurückkehren müssen. So, warum hat Israel gewonnen? Wegen Gott. In all den Kriegen und seit 1948 hat Israel Krieg nach Krieg nach Krieg nach Krieg bis in die jetzige Zeit. Und ihr Lieben, sie stehen wieder vor einem Krieg. Und alles, alles, was wir in den Nachrichten sehen, hören, hängt mit dem Gott Israels zusammen. Dieser Kampf ist ein geistlicher Kampf. Warum? Jetzt möchte ich einfach kurz mal auf die Geschichte eingehen. Also das ist jetzt alles zusammengefasst, was die Schüler über Wochen kriegen. Aber wir fangen an bei Noah. Noah, das ist in 1. Mose Kapitel 9. Noah kennen wir alle, ne? Noah hatte 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet. Sem, Ham, Japhet. Ham hat die Blöße seines Vaters aufgedeckt und ist von Noah verflucht worden, beziehungsweise Kanaan, Hams Sohn, ist verflucht worden von Noah. Und alle diese zukünftigen Feinde Israels, die allermeisten, stammen, kann man zurückführen, auf diese Linie Ham. Die Kanaaniter haben das Land Kanaan besetzt gehalten. Amoriter, Jebusiter, wie sie alle hießen. Sem, die Nachfolge Sem, war die gesegnete Nachfolge und Abraham kam aus dieser Linie. Sem. Das können wir alles in den ersten Kapiteln lesen. Von Japhet haben sich die ganzen Nationen verbreitet, heißt es. Und sie haben die Erde wieder bevölkert. So, das muss man wissen. Das Land, was Gott Abraham und seinen Nachkommen verheißen hat, war das Land Kanaan. Und da saßen die Leute drin, die unter dem Fluch waren. Und dann kommt 1. Mose Kapitel 12, die Berufung Abrahams. Und hier fängt erst die Geschichte Israels an, dieses Volkes an. Dieses Volk hat keine andere Geschichte als diese hier in der Bibel. Haben keine Geschichte ohne Gott. Gott selbst hat sich dieses Volk gebildet. Er hat Abraham herausgenommen aus Ur, aus Chaldäa und hat gesagt, du Abraham, wenn du mir gehorsam bist, ich führe dich in ein Land, ich werde dich zu einer großen Nation machen, ich werde dich segnen. Nicht damit du groß und dick und dass es dir gut geht und noch besser geht, sondern damit du ein Segen wirst für alle Völker der Erde, für alle Familien der Erde. Durch dich werde ich die Familien, durch deinen Samen, durch deinen Nachkommen und letztendlich Nachkomme von Abraham war Jesus, ja, werde ich alle Nationen segnen. Und dann sagt Gott einen Satz, der bis heute gültig ist, wie jedes Wort Gottes, und der morgen gültig sein wird und der in der Zukunft, in den nächsten kommenden Jahren uns nicht erschrecken darf, was Gott da sagt. Es gilt immer noch, wer dich segnet und deine Nachkommen segnet, das heißt Gutes spricht, freundlich ist, den werde ich segnen, ich Gott. Ich sehe genau. Gott kennt jedes Herz. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. So, das sind zwei hebräische Worte. Ist nicht das gleiche Wort in Hebräisch. Wer dir flucht, bedeutet, wer dich, Abraham, und deine Nachkommenschaft geringschätzt, erniedrigt, mit Füßen tritt, nicht ehrt, nicht Respekt und Ehre erweist, nicht wertschätzt, den werde ich Gott bitterlich verfluchen, das heißt in einzingeln oder umgeben mit einer Mauer, es wird nicht gelingen. Und wenn wir die Geschichte, unsere Geschichte dieser Erde betrachten, der Nationen, finden wir genau das, was Gott hier gesagt hat. Er sagt an verschiedenen Stellen, alle Nationen kommen unter das Gericht Gottes, werden danach beurteilt werden, wie sie mit diesem kleinen Volk der Juden umgehen. So, das betrifft uns sowohl persönlich als auch unsere Nationen. So, das ist 1. Mose Kapitel 12. Was macht Gott dann? Er sagt dann Abraham, da hieß er noch Abraham, ich schließe mit dir einen Bund. Und das war ein fester Vertrag. Bund in Hebräisch heißt Brit. Das bedeutet etwas schneiden, Stücke von Fleisch durchgehen. Das kennen wir so gar nicht. Aber Bund in den Augen Gottes ist etwas ganz anderes, als was wir im Westen unter Bund verstehen. Er sagt zu Abraham, bring mir ein paar Tiere. Das finden wir in 1. Mose Kapitel 15. Und er sagt genau die Tiere. Gott spricht genau welche Tiere. Und Abraham wusste auf der Stelle, was Gott vorhatte. Er hat nicht gefragt, er musste nicht fragen, weil die Assyrer zu der damaligen Zeit haben genau mit diesen Tieren einen Vertrag geschlossen, also durch diese Tiere miteinander Sippen oder Familien einen Vertrag, einen Bund geschlossen. So Abraham wusste, was Gott meint. Und er hat die Tiere zerteilt und die Hälften auf jede Seite gelegt und das Blut ist in die Mitte geflossen. Und ein Bundesvertrag zu dieser Zeit wurde so geschlossen, dass dann die zwei Bundesparteien durch diesen Gang mit Blut gegangen sind und sich geschworen haben, ich werde dir treu sein, ich werde deinen Nachkommen treu sein und wenn ich dir nicht treu sein werde, dann soll es mir so gehen wie diesen Tieren hier. Und was war? Die Raubvögel haben versucht, auf dieses Opfer zu kommen, und Abraham hat sie verscheucht und dann ist er eingeschlafen. Raubvögel in der Bibel ist immer ein Bild von Satan und den dämonischen Mächten. Die haben von Anfang an versucht, diesen Bund zwischen Gott und Abraham und seinen Nachkommen zu zerstören. Und dann ist Abraham eingeschlafen und dann heißt es, Gott ist durch diesen Gang wie ein Feuerofen durchgegangen, wie eine flammende Fackel durchgegangen. Und Gott hat gesagt, mit anderen Worten, dieser Bund, Abraham, mit dir und deinen Nachkommen nach dir ist bedingungslos, wird nie aufgehoben, egal wie du dich verhältst in Zukunft, egal ob du treu bist, egal ob deine Nachkommenschaft mir nachfolgen werden, ich, Gott, bin treu. Deswegen und nur deswegen wissen wir, dass Gott das Volk der Juden nie verlassen wird. Er hat diesen Bund geschlossen, bedingungslos. Waren keine Bedingungen von Abraham dran geknüpft. Ein Kapitel später sagt er dann, gut, Abraham, du musst alle, die Männer, alle die Jungs bei dir müssen beschnitten werden. So ein Bund ist immer mit Blut. Immer. Bei einem Bund muss immer Blut fließen. Bedingungsloser Bund, der Bund mit Abraham und seinen Nachkommen. Wenn hier auf dieser Erde jemand diesen Bund kaputt machen könnte, das Volk der Juden auslöschen könnte, würde es bedeuten, Gott hält sein Wort nicht. Und ich habe vor 2 Jahren in Israel, war ich auf einer Konferenz und dann hat der Konferenzsprecher gesagt, ich habe eine Nachricht an Ahmadinejad, den iranischen Präsidenten. Es wird nicht gelingen. Bevor er Israel dem Erdboden gleich machen kann, muss er erst Gott von seinem Thron stürzen. Wird es gelingen? Niemals. Unser Gott regiert. Er hat alles in seiner Hand. Er hat alles im Blick. Er kennt jedes Herz. Er weiß genau, was er tut. Er macht nie einen Fehler. Nie. Und er ist treu bis in Ewigkeit. So, was war die Absicht Gottes, sich ein Volk herauszubilden unter all diesen Massen von Völkern? Gottes Absicht war, ein Volk zu seinem Eigentumsvolk zu machen, die ihn, den lebendigen, den heiligen Gott, repräsentieren auf der Erde und ihn bekannt machen den ganzen Nationen. Ein Volk von Priestern und Königen. Die Nationen haben den Götzen gedient. Moloch, Blutopfer, schrecklich. Und Gott wollte ein Volk und er musste sie trainieren. Er musste sie erziehen. Er musste sie absondern, das heißt heilig, ein heiliges, abgesondertes Volk für seine Absichten. Er musste sie herausschälen aus den Nationen. Und deswegen hat er dann Mose und dem Volk am Sinai die Gebote, die Rechtsbestimmungen gegeben. So sollt ihr leben unter mir, einem heiligen Gott. Ein Zeugnis zu sein auf der ganzen Erde, wer ich bin. So, wir haben es im Lied schon gehabt. Das Volk ist immer wieder abgefallen, immer wieder gottlos, immer wieder den Götzen, zurück zu den Götzen der Nationen. Und Gott hat sie immer wieder an sein Herz gezogen. Die Propheten immer wieder, die gewarnt haben, sie sollen umkehren. Die Geschichte ist dann, Abraham hatte einen Sohn, den Sohn der Verheißung, Isaak. Isaak hatte einen Sohn, Jakob. Jakob hat von Gott den Namen Israel bekommen. So, Gott selbst hat Jakob den Namen Israel gegeben. Jakob oder Israel hatte 12 Söhne, die 12 Stämme Israels. Josef wurde von seinen Brüdern verkauft. Ich gehe jetzt einfach durch das ganze Erste Testament, ja. Josef wurde von seinen Brüdern verkauft und landete in Ägypten. und stieg dort, wurde dort, nachdem er ganz tief unten war, das ist ein Predigen für sich, ja, stieg er auf zum Zweiten im Land. Die Brüder in Kanaan, in Judäa, litten unter einer großen Hungersnot und sie gingen zu Josef, aber sie haben ihn nicht erkannt, dass er ihr eigener Bruder war. Er war ägyptisch. Und er hat sie versorgt und hat dann die ganze Familie nach Ägypten geholt. Und sie haben dort gut gelebt, bis ein Pharao kam, der sie dann unterdrückt hat. Nach 400 Jahren hat Gott Mose bestimmt und Mose hat das Volk unter großen Gerichten rausgebracht aus Ägypten. So, das ist sehr bedeutsam, diese Geschichte mit Josef. Ist ein Schatten, man sagt im ersten Bund oder die hebräischen Schriften, wir sagen das Alte Testament, was nicht alt ist, nicht veraltet, ist ein Schatten für das, was durch Jesus Christus, den Messias, zur Erfüllung kommt. Und es bewegt mein Herz, wenn ich nach Israel fahre und ich sehe, die leben nicht anders wie wir, wie die Nationen. Sie sind gottlos wie wir. Unser Volk ist gottlos, zum großen Teil. Auch in Israel. Sie sind nichts Besonderes, ihr Lieben. Es ist nirgendwo angesagt, die Juden hochzuheben als etwas Besonderes. Es war Gott, der sich dieses Volk erwählt hat, um sich selbst einen Namen zu machen auf der Erde. Nicht, weil sie besonders waren, nicht, weil sie toll waren, nicht, weil sie mehr und besser waren als alle anderen. Gott liebt uns Deutsche mit derselben Liebe, mit der er die Juden liebt. Aber sie haben einen anderen Auftrag. Gott hat einen Plan mit dieser Erde, einen Erlösungs-, Errettungsplan, einen Heilsplan, der durch dieses Volk, nur durch dieses Volk freigesetzt wird auf dieser Erde. Er hat sich ein kleines Volk gebildet, erzogen, und er sagt, sie sind starkköpfig. Aber er sagt, sie werden mich erkennen. Und er sagt, ich werde, in Hesekiel Kapitel 36, ich werde, sagt Gott, meinen heiligen Namen auf dieser Erde wieder heiligen, wiederherstellen. Wie? Indem ihr sehen werdet, wie ich mit Israel umgehe. Und was wird es sein? Er ist treu. Er hält seinen Bund. Er gibt sie nicht auf. Die ganze Welt hasst dieses Volk. Und es wird mehr und mehr. Und Gott sagt, aufgepasst, die Bibel ist voll Warnungen an die Nationen. Wer Israel flucht, kommt unter das Gericht Gottes. Ja, Gott hat Gnade. Ja, Gott verzieht. Gott hat immer Raum zur Buße, zur Umkehr. Da gibt es einen Satz in der Bibel, der hat mich mal wirklich sehr erstaunt. Vieles gibt es in der Bibel, was mich sehr erstaunt, ja. Aber es steht geschrieben, Gott hat zu Abraham gesagt, und dein Volk wird 400 Jahre in Gefangenschaft sein, unterdrückt werden in einer fremden Nation. Und nach 400 Jahren werde ich sie herausführen. Und dann sagt er, denn das Maß der Amoriter ist noch nicht voll. Warum hat er sie 400 Jahre in Ägypten gelassen? Er sagt, das Maß der Amoriter, der Feinde, die die Götzen angebetet haben, ist noch nicht voll für mein Gericht. So, Gott verzieht. Gott hat immer einen Raum von Umkehr und Gnade bis zu einem Moment. Und dann kommt in Erfüllung das, was er sagt. Dieses Land hat Gott Abraham, Isaak und Jakob und deren Nachkommen für alle Ewigkeit gegeben. Können wir mal das Bild haben von dem Land? Das ist Israel zur Zeit. Ihr habt alle die Nachrichten, ihr kennt euch aus wahrscheinlich. Israel ist, links unten ist der Gazastreifen zu Ägypten hin. Unten, das ist Ägypten. Israel ist da vor einigen Jahren vollkommen rausgegangen aus dem Gazastreifen und hat es der palästinensischen Autonomiebehörde übergeben. Und in ganz kurzer Zeit hat die radikale Terrororganisation Hamas übernommen da. Jetzt ist die ganze Welt in Aufruhr und man braucht nur den Psalm 2 mal zu lesen. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Die ganze Welt ist in Aufruhr, weil es soll einen palästinensischen Staat geben im Kernland, biblischen Kernland Judäa Samaria, wovon Gott immer spricht, hört ihr Berge Israels, mit der Hauptstadt Ostjerusalem. Wenn die Bibel von Jerusalem spricht, das Wort Gottes, meint es immer Ostjerusalem. Da gab es noch keine Neustadt zu Jesu Zeit. Ostjerusalem ist der Garten Gethsemane, ist der Ölberg, ist der Tempelberg, wo die Tempel standen und jetzt die Al-Aqsa-Moschee steht und der Felsendom von den Moslems. Ist das Kidron-Tal, ist Bethanien, Betphage, da wo Jesus mit dem Esel geritten ist in die Stadt und so weiter. Das ist die Stadt Davids, das ist der Ostteil und genau das soll den Palästinensern gegeben werden. So, das ist eine politische Sache, es ist ein geistlicher Kampf. Hamas sagt jetzt schon, wir werden, das ist nur der erste Schritt, der nächste Schritt wird dann sein, dass die ganzen Juden ins Meer getrieben werden. Wir werden ganz Israel übernehmen. Das ist das erklärte Ziel und die Welt weiß es. So, wir kommen, die Nationen kommen direkt in eine Kollision mit dem Heilsplan Gottes, in Rebellion gegen Gott. Und Gott verändert sich nicht. Er sagt, ich, der Herr, ändere mich nicht. Mein Wort, hier geschrieben, gilt für alle Ewigkeit. Verändere ich nie. Können wir mal das nächste, bitte? So, hier sehen wir die ganzen arabischen Nationen. Die haben übrigens das ganze Öl auch, ja. Also Reichtum hat Gott auch gegeben. Das sind die Nachkommen Ismaels, sind die arabischen Völker. Ismael war auch ein Sohn von Abraham. Und dann ist da klein Israel. Und das Land soll nun geteilt werden. Und da sind die Nationen seit 1993 dran, dass es geteilt wird und dass endlich Friede ist. Wird es Friede werden, wenn das geteilt ist? Nein. Friede ist nur durch den Friedefürst Jesus, den Messias, möglich. Juden und Araber, die sich bekehren, die umkehren zu dem Gott Israels, zu Jesus Christus, dem Messias, sie sind, leben in Versöhnung, haben das oft erlebt in Israel. Dankeschön. Erstmal. Das hier ist ein geistlicher Kampf. Der Hass Satans auf alles, was zu Gott gehört. Gott sagt, es ist mein Eigentum, mit ihnen schreibe ich Geschichte. Mit ihnen schließe ich den Bund. Sie gehören mir. Das Land, sagt Gott, gehört mir. Es ist mein Land. Die Stadt Jerusalem gehört mir, sagt Gott. Es ist die Stadt des großen Königs, habe ich mir ausgesucht. Dort werde ich meinen Namen für alle Ewigkeit niederlegen. Und Satan hasst es. Jesus Christus war Jude. Er konnte in kein anderes Volk geboren werden, als nur in das jüdische Volk, das von Gott vorbereitet wurde, den Messias zu empfangen. Und durch seinen Tod haben wir in den Nationen die Möglichkeit, dazu zu kommen. In die Bündnisse, die Israel mit Gott hat. unter die Verheißungen, die Gott seinem Volk gegeben hat. Sonst würde der erste Bund, das erste Testament für uns überhaupt keine Rolle spielen. Es war nur für die Juden. Aber durch Jesus Christus, durch seinen Tod am Kreuz, durch das, was er gewirkt hat, hat er seine Arme geöffnet und seinen Aposteln, seinen ersten Jüngern gesagt, so jetzt geht ihr hin in alle Welt und verkündet das Evangelium, mein Evangelium. Vorher waren wir Heiden und waren ohne Gott in der Welt. Wir hatten keinen Zugang zu dem lebendigen Gott, nur das Volk der Juden. So, und sie als ein Priestervolk wurden trainiert zu opfern. Die Priester haben immer die Opfer an den drei Festen, die in den Tempel gebracht wurden, geopfert. Und nur dieses Priestervolk konnte das Lamm Gottes opfern. Und sie haben das gemacht. Und Paulus sagt in Römer Kapitel 9 und in Römer Kapitel 11, er sagt, wir in den Nationen, die Gläubigen, wir sollen dankbar sein. Dankbar sein für dieses Volk. Sie haben uns die Bibel gegeben, sie haben uns die Propheten gegeben, sie haben uns die Verheißungen gegeben, sie haben uns Jesus im Fleisch gegeben. Und jetzt sind wir dazu gekommen. Kann ich mal das Bild bitte mit den Soldaten haben? Das bewegt mich sehr. Ihr Lieben, Gott sucht Freunde. Sein Wort sagt, tröstet, tröstet mein Volk, spricht der Herr. Jesaja Kapitel 40. Sprecht freundlich zu dem Herzen Jerusalems. Gott sagt, nirgendwo kritisiert sie, was sie alles falsch machen. Gott sagt nirgendwo in seinem Wort, stellt euch hin und zeigt mit Finger auf sie, was sie alles nicht richtig machen. Und die machen Fehler. Aber er sagt, tröstet. Gott weiß sehr wohl, wie er sein Volk erzieht. Gott weiß sehr wohl, die werden noch durch so einen engen Geburtskanal durchgehen müssen, bis dass das Königreich Gottes auf dieser Erde geboren wird und Jesus Christus auf den Ölberg zurückkommt und sein Reich auf dieser Erde aufbaut von Jerusalem aus. Und in der Zwischenzeit sagt er, tröstet mein Volk. Und das ist für mich jedes Mal ein Highlight. Dafür lohnt sich der ganze Aufwand, immer wieder eine Reise zu planen. Das sind junge Soldatinnen. In Israel gehen alle jungen Leute von 18 Jahren ins Militär, die allermeisten. Die Männer 3 Jahre, die Frauen 2 Jahre. So, das sind junge Soldatinnen. Ihr seht, die haben alle ihr Gewehr. Das ist ihr bester Freund. Den dürfen sie nie weglegen. Und die waren da, wir kamen da gerade vom Obersaal runter in Jerusalem und dann saßen die da. Und solche Gelegenheiten, dafür beten wir vorher schon. Gott, gib uns göttliche Augenblicke mit Menschen. Und wenn ich dahin gehe, ihr könnt sehen, wie sie gucken, wie aufmerksam. Was ich sage ist, ich bin immer die Älteste, wenn wir nach Israel reisen. Ich habe immer die jungen Leute dabei. Und ich sage, wisst ihr, wir wollen Freunde sein. Und diese jungen Leute hier, die geben ihre Osterferien, die bezahlen eine Reise und die kommen hier nach Israel, weil wir Freunde sein wollen und wir beten für euch. Wir beten für den Frieden Jerusalems. Wir wollen an eurer Seite stehen. Und ich sag, auch dieses Mal habe ich gesagt, es ist so wichtig, dass junge Deutsche das Herz Gottes kriegen für sein Volk. Und guckt mal dieses Strahlen. Die hängen mir an den Lippen. Und die strahlen, weil die hören nur Kritik. können eine Zeitung aufschlagen, egal aus welcher Nation, ist Kritik. Und da saugen die auf. Und wisst ihr, was die jedes Mal sagen? Bitte betet für uns. Die stehen Auge in Auge. Die wollen nicht mehr kämpfen. Israel wird immer als die Aggressoren angesehen. Aber die wollen nicht mehr. Die wollen Frieden. Sie sagen, lasst uns doch einfach in unserem Stück Land leben. Lasst uns doch einfach leben. Aber die müssen kämpfen. Und das sind die Augenblicke, die mein Herz bewegen. Wir hatten nochmal eine Gelegenheit und wir konnten für sie beten. Hier Maren hat für sie gebetet und die sind so bewegt. Das sind die Augenblicke, wo Gott sagt, tröstet mein Volk, sprecht zu dem Herzen. So, dieses Bild ist sehr, jedes Mal, wenn ich das angucke, ich sehe sie vor mir, diese jungen Menschen. 22.000 von diesen jungen Menschen sind seit 1948, der Staat ist jetzt 63 Jahre alt, umgekommen. 22.000. Und in Israel leben zurzeit etwa 6 Millionen Juden. Eine ganze junge Generation gibt ihr Leben im Krieg, ist Terroropfer geworden und kriegt nur Kritik. Das nächste mit dem Shelter. Ja, das war auch ganz besonders. Aschkelon ist eine Stadt nahe am Gazastreifen. Wir lesen das nicht in unseren Nachrichten, aber die kriegen immer wieder Raketen ab von Gazastreifen. Und das ist eine religiös-orthodoxe, ultra-orthodoxe Schule. Und wir haben diesen Direktor, der also diese Life Shields heißt, das ist ein transportable Bunker, den haben wir kennengelernt, der war bei uns auf der Bibelschule auch gewesen. Und bei der letzten Männerkonferenz haben wir ein Opfer eingesammelt und konnten 2 solche Bunker bezahlen. Und jetzt, als wir da waren, haben die das so organisiert, dass wir bei der Aufstellung von den beiden Bunkern dabei sein konnten als Team. So, das ist Gary, unser Bibelschulleiter. Und die waren so bewegt. Die hatten schon einen Einschlag, eine Rakete in dieser Schule gehabt. Die Eltern haben Angst, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Das Gazastreifen ist nicht weit weg. Eine jüdische Stadt hat über 300.000 Einwohner. Und nun haben sie eine Sicherheit. Sie können, wenn Alarm ist, sofort, die stehen im Schulhof jetzt, reinrennen. Da können 70 bis 100 Kinder rein. Bis der Alarm vorbei ist und dann können sie wieder raus. Absolut sicher für Raketeneinschläge. Und wir haben wir waren dabei, als die aufgestellt, 70 Tonnen wiegt so ein Ding, als sie aufgestellt wurden von einem Riesenkran. Das hättet ihr sehen sollen. Die Kinder, der Sicherheitsmann dort, der hat den Gary geküsst, umarmt. Was das eine Erleichterung ist, wenn wir so etwas unterstützen. Gott sagt, tröstet mein Volk. Und da ist ein Schild jetzt dran und das sagt eben, dass also 800 Männer auf einer Männerkonferenz, christliche Männer aus Deutschland, das steht da extra drauf, ja, diesen Bunker spendiert haben. Und dann steht auch auf dem anderen steht, tröstet mein Volk. So, das sind kleine, Dankeschön, das sind so kleine Zeichen. Gott sucht nach Freunden für sein Volk. Egal, wie sie sich verhalten, wir stecken nicht in ihren Schuhen. Hätten wir so viel Bedrohung, nur Feinde, die uns auslöschen wollten, die das täglich groß überall zu hören ist, ich weiß nicht, wie wir reagieren. Wie würden wir reagieren, wenn 10.000 Raketen auf unsere Städte abgeschossen werden von einem Nachbarland? Wie würden wir einfach zugucken? Wir stecken nicht in ihren Schuhen. Gott hat seinen Plan. Jesus Christus kommt bald zurück, ihr Lieben. Das Ganze spitzt sich zu, die Nationen toben. Und heute, an diesem Tag, haben die Araber zu einer dritten Intifada aufgerufen. Was ist Intifada? Intifada ist der bewaffnete Aufstand gegen die Juden. der arabische, islamische, man muss besser sagen, islamische Aufstand bewaffnet gegen die Juden. Heute Morgen habe ich geguckt, sie nennen diesen Tag Nakba-Tag. Nämlich, als Israel gegründet wurde, sagen die Araber, das ist unser Tag der Tragödie, Katastrophe. Und das heißt Nakba, ein Tag der Katastrophe, dass es Israel gibt, dass es die Juden gibt in diesem Land. Und sie haben aufgerufen, gewaltsam über Facebook, so wie es in Ägypten war, so wie es in Libyen war, in all diesen Ländern. Und sie rechnen heute mit 50.000 wutentbrannten Moslems, viele Jugendliche, die mit Steinen und Molotow-Cocktails demonstrieren wollen. Israel hat gesagt, sie dürfen demonstrieren, aber friedlich. Und Israel hat 10.000 Polizisten an all die schwierigen Positionen in ganz Ostjerusalem. Und es hat vor 2 Tagen schon einen Toten gegeben unter den Palästinensern. So, es ist ein Hass. Der nächste Krieg, ob der da jetzt ausbricht, wir wissen nicht. Aber Gog und Magog, wenn ihr mal lesen wollt, die Hesekiel Kapitel 36, 37 ist die Erweckung der toten Gebeine. Ja, das betrifft Israel, kann man natürlich auch drüber predigen. Im Geist haben wir die gleichen Prinzipien. Und dann 38, der Krieg Gog und Magog, das sind alle diese Nationen genannt, die sich jetzt zusammenrotten. Gott bringt sie in das Tal der Entscheidung, um mit den Nationen ins Gericht zu gehen. In Joel sagt er, wegen meines Volkes und weil sie mein Land geteilt haben. Deswegen kommt Gericht über die Nationen. Nicht nur, wir sind auch gottlos genug, dass Gericht kommen kann. Ja, versteht ihr? Aber was uns Gläubigen, die wir an Jesus Christus, diesen jüdischen Messias glauben, ganz klar sein muss, ist, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs nicht der Gott der Moslems ist. Da müssen wir absolut eine Unterscheidung machen. Es geht nicht zu versöhnen. Es ist einmal der Gott, der lebendige Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, unser Vater, der einen Sohn hat, der auf diese Erde gekommen ist, um zu sterben für die Sünden der Juden und für die Sünden der ganzen Welt. Es ist nicht der Gott der Moslems. Es wird nie zusammengehen. Der Widersacher Gottes hat von Anfang an versucht, dieses Volk auszulöschen. Durch Pharao, durch Haman, die Geschichte Esther, durch Hitler, jetzt Ahmadinejad und die ganzen terroristischen Organisationen. Es ist immer der gleiche Geist, der den Plan Gottes verhindern will. Und der Plan Gottes ist Frieden auf dieser Erde. Seinen Frieden. Der Friedefürst Jesus Christus wird zurückkehren nach Jerusalem. Und das wird 1000 Jahre Frieden sein, sagt die Bibel, auf dieser Erde. Und er wird regieren mit eisernem Stab, heißt es. Und jedes Knie wird sich beugen, heißt es. Und jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und wir gehören zu ihm. Und die Bibel sagt, den Juden zuerst und danach den Griechen, das sind die Nationen. So was wir sehen, was in Israel geschieht. Unser Reiseleiter sagt immer, wenn Jerusalem fällt und muslimisch wird, fällt Berlin auch. Da ist ein Zusammenhang im Geist, der gleiche Geist, der auch uns auslöschen will. Das Zeugnis Gottes auf dieser Erde. Aber Gott sagt, ich werde meinen heiligen Namen wieder heiligen. Und alle Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn sie sehen, dass ich meinen Bund mit diesem Volk halte. Und wir sind dazugekommen durch Jesus Christus, durch den neuen Bund. So, ich habe ein paar Infos draußen hin, wo ihr gute Information kriegt. Nicht abhängig von unseren Nachrichten, könnt ihr euch gerne draußen mitnehmen, auch ein paar Hefte. Und ich habe hier, wenn jemand Interesse hätte, Wir haben hier einen kleinen DVD gemacht vor 2 Jahren, als wir diese Lobpreistour gemacht haben in Israel. Dann gibt es ein Buch, was ich empfehlen will. Wir haben also ein paar Exemplare da. Das ist Doron Schneider. Vielleicht kennt ihn jemand von Ludwig Schneider, der Sohn, der arbeitet mit der Internationalen Christlichen Botschaft in Jerusalem. Hat ein sehr gutes Buch geschrieben. Hier liest sich ganz leicht. Er ist selbst Soldat, ja, gewesen. Die müssen ja immer zum Militär noch einmal im Jahr. Und das hier, das ist ein Kinderanleitebuch für Kinder zwischen 4 und 9 Jahren. Das ist unsere Kindermitarbeiterin, die mit war in Israel, und sie hat war mit in Yad Vashem, in dem Kindergedenkstätte, was sehr beeindruckend ist, was einem wirklich ganz nahe geht. 1,5 Millionen Kinder, die im Holocaust umgekommen sind, und da hat Gott zu ihr gesagt: Lehre die Kleinen, Freunde Israels zu sein. Und sie hatte also da also so eine ganze Lehreinheiten zusammengestellt, und sie macht es jedes Jahr, und die Kinder sagen: Wir haben noch nicht für Jerusalem gebetet. Und die sind so mit ihrem Herzen dabei. Jedes Jahr macht sie eine Woche lang über Israel, auch über die Araber, ihr Lieben. Wir müssen auch für die Araber beten. Ja, nicht nur für die Juden, die müssen sich auch bekehren, müssen auch eine Offenbarung haben von dem Gott Israels, von Jesus, dem Messias. So, darf ich noch gerade beten? Ja? Vater, danke. Danke, Herr, dass wir zu dir gehören dürfen. Und ich danke dir, dass du uns als Deutsche wiederhergestellt hast, dass du uns nicht diesem Fluch überlassen hast, sondern dass du neue Gnade gegeben hast. Vater, ich bete, dass wir diesen Auftrag, Freunde zu sein, was du sagst, du suchst nach Freunden für dein Volk. Ich bete, Herr, dass wir dem nachkommen können. Und ich segne meine Geschwister hier, dass du weiter wirkst an den Herzen. Vater, danke. Danke, du bist ein treuer Gott, und wir können genauso sicher sein, dass du deinen Bund auch mit uns hältst und immer treu bist. Und wir segnen heute Israel, wir segnen Jerusalem, wir segnen die Soldaten und die Polizei, Herr. Wir segnen die Regierung. Vater, wir segnen dein Land, und wir segnen auch alle Araber, die da wohnen. In deinem wunderbaren Namen, Herr Jesus. Amen.